Teil 3, 1974, Hanupsfeld. Waffenuhrig. Obwohl es erst 23:30 ist, fallen mir schon wieder dauernd die Augen zu. Heute muss ich unbedingt wach bleiben, sonst können wir es wohl endgültig vergessen. Es ist bereits die dritte Nacht in Folge, dass ich vor Mitternacht wegdämmere. Um 2:30 bin ich wieder mit Martin vor seinem Haus verabredet. Gestern hat er behauptet, er hätte in der Nacht davor auf mich gewartet, aber hinterher kann er viel erzählen. Wahrscheinlich ist er genauso weggeknackt wie ich. Ich weiß gar nicht mehr, wer als erster auf die Idee gekommen ist. Seit Monaten brüten wir vor uns hin und haben schon alles 1000-mal durchgespielt. Wir schlagen mit dem Hammer die Scheibe ein, greifen uns so viel Pistolen, wie wir tragen können und flüchten Richtung Stadtpark. Einziges Risiko, das Polizeirevier Nöldige Straße ist nur ein paar hundert Meter entfernt. Aber bis dort der Alarm angeht und die Polypen in ihre Eierschäsen gestiegen sind, sind wir längst über alle Berge. Martin meinte, das Schaufenster ist eventuell aus Sicherheitsglas. Ich bin aber 1000%ig sicher, dass das nicht stimmt. So oft habe ich davor gestanden und alles bis ins kleinste Detail inspiziert. Sicherheitsglas müsste viel dicker sein, wie Brillengläser, durch die alles größer erscheint. Die Pistolen in der Auslage sehen aber ganz normal aus. Ich schätze die Wahrscheinlichkeit von Panzerglas jedenfalls auf höchstens 20:80, wenn überhaupt. Außerdem haben wir uns die ideale Zeit für einen Überfall ausgesucht. Es ist nämlich Ferienbeginn, da sind die meisten Vögelchen ausgeflogen. Übermorgen geht's für 3 Wochen nach Tutlüsing. Bis ich wieder hier bin, ist längst Gras über die Sache gewachsen. Ich stehe auf und mache ein paar Kniebeugen, damit der Kreislauf in Gang kommt. In spätestens 3 Stunden bin ich Besitzer mehrerer Handfeuerwaffen. Allein bei der Vorstellung, wie ich auf der Fahrt nach Tutlüsing eine Pistole unter der Jacke mit mir führe, läuft mir ein kalter Schauer über den Rücken. Riesel. Wie Manfred wohl reagiert. Sowas traut er mir im Leben nicht zu. Er wird behaupten, dass ich ihn verarsche. Aber für den Fall habe ich auch schon vorgeplant. In den Harburger Anzeigen und Nachrichten steht da am nächsten Tag 100% ein Artikel. Überfall auf Waffengeschäft oder sowas in der Art. Den schneide ich dann aus und präsentiere ihn zusammen mit den erbeuteten Pistolen. Ich habe mir Trainingsanzug, einen Hammer und eine Zange zurechtgelegt. Die Zange nur zur Sicherheit. Vielleicht muss man irgendwas aufbiegen, womit man nicht gerechnet hat. So, nur aber. Waffen- und Angelbedarf Uhrig liegt ungefähr 2 Kilometer stadteinwärts an der Winsener Straße, die dort einen Knick beschreibt. Ein toter Winkel. Noch etwas, das fürs Gelingen spricht. Aber noch bevor ich aus dem Haus bin, passiert schon ein erstes Unglück. Weil meine Füße vor lauter Aufregung schweißnass sind, rutsche ich ab und holpere volles Brett auf dem Arsch die Treppenstufen runter. Ich kann mich gerade noch beherrschen, nicht laut aufzuschreien und bleibe mit schmerzverzerrtem Gesicht liegen. Gleich stürmen bestimmt die Erwachsenen aus ihren Zimmern und stellen mich zur Rede. Barfuß mit Trainingsanzug, Hammer und Zange, da kann ich viel erzählen. Ich suche krampfhaft nach einer Ausrede. Hammer und Zange habe ich versehentlich mit nach oben genommen und jetzt wollte ich sie in den Keller zurückbringen. Und den Trainingsanzug habe ich an, weil ich seit dem Keuchhusten damals empfindliche Bronchien habe. Egal, gegen Mutter hätte ich keine Chance. Die würde so lange bohren, bis sie es raus hätte. Also am besten gleich alles zugeben, dann hat man es hinter sich. Ich zähle langsam bis 60. 58, 59, 60. Doch es bleibt mucksmäuschenstill. Das gibt's doch gar nicht. Stufe um Stufe schleiche ich ins Erdgeschoss und ziehe, so leise ich kann, die Haustür ins Schloss. Ich habe ja schon viel erlebt, aber das toppt alles. Doch schon passiert das nächste Malheur. Auf dem Walsroder Ring kommt mir ein Paar entgegen. Und das wochentags. Ich hätte nie im Leben damit gerechnet, dass um diese Uhrzeit noch jemand unterwegs ist. Unauffällig wechsle ich die Straßenseite. Flöht. Zum Glück erwische ich eine unbeleuchtete Passage zwischen 2 Straßenlaternen. Der Mann guckt trotzdem zu mir rüber und macht ein neugieriges Gesicht. Das sehe ich von hier. Wenn der mich zufällig erkennt, bin ich geliefert. Ich tue so, als hätte ich einen Hut auf und lupfe den. Theoretisch könnte ich mein Großvater sein. Ich bin mit 1,62 immerhin schon 2 Zentimeter größer als er. Und tatsächlich, der Mann grüßt zurück und ich kann unbehelligt meine Wege ziehen. Den Braten haben sie geschluckt. Meine Aufregung legt sich etwas. Vielleicht ist es sogar gut, dass ich bereits jetzt in 2 brenzlige Situationen geraten bin. Für die wirklich kritischen Momente bin ich dann gewappnet. Wer weiß, was noch alles auf mich zukommt. Irgendwas fühlt sich komisch an im Mund. Als ich mit der Zunge umhertaste, merke ich, dass ich noch meine Zahnklammer drin habe. Seit 1 Jahr muss ich nachts eine lose Spange tragen. Manchmal vergesse ich tagelang, sie einzusetzen und dann zwiebelt es immer wie sonst was, weil die Zähne wieder in ihre ursprüngliche Position zurückkehren. Außerdem stellt der Zahnarzt die Klammer 1 Monat enger. Das Elend soll gehen, bis ich 16 bin. Das halte ich niemals durch, das weiß ich jetzt schon. Scheiß Klammer. 7 Zähne hat er mir auch noch gezogen. Ich habe geblutet wie ein Schwein. Mutter sagt immer, Zähne sind die Visitenkarten des Menschen. Und wer mit schiefem Gebiss rumläuft, der kann sich gleich begraben lassen. Schaufel. Ich verstaue die Klammer in der Trainingshose. Einbrecher mit Zahnklammer. Wo gibt's denn sowas? Wo ist Martin? 12:55 und keine Spur von ihm. Wieder eingepennt, habe ich mir doch gedacht. Aber unverrichteter Dinge umkehren kommt nicht in die Tüte. So eine Chance gibt's nicht so häufig. 12:50. Martins Zimmerfenster steht auf Kipp. Ich überlege. Vielleicht ist er nur kurz eingenickt und schon das kleinste Geräusch wird ihn aus dem Schlaf reißen. Ich lese Steinchen auf und werfe sie gegen die Scheibe. Nichts. Größere Steine. Immer noch nichts. Langsam müsste er doch mal wach werden. Pling, schepper, klirr. Dann öffnet sich das Fenster. Endlich. Doch statt Martins Lockenmähne schiebt sich der Quadratschädel von Herrn Schipanski aus dem Fenster. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Ohne groß zu überlegen, mache ich auf der Hacke kehrt und stratze, so schnell ich kann davon. Hammer und Zange werfe ich irgendwo hin. Ob Herr Schipanski mich erkannt hat? Höchstens am Gang, aber ich bin da nicht gegangen, sondern gerannt. Und Herr Schipanski hat mich vielleicht noch nie im Leben rennen sehen. Daher könnte ich ja irgendjemand sein. Am Weißruder Ring zwingen mich Seitenstiche zu einem Zwischenstopp. Ich bin so ausgepowert, dass mir schlecht ist. Als sich meine Atmung halbwegs beruhigt hat, gehe ich die verschiedenen Möglichkeiten durch. A. Unser Haus ist hell erleuchtet, weil die Polizei bereits auf mich wartet. B. Herr Schipanski hat bei uns zu Hause angerufen und Mutter alles haarklein erzählt. C. Er hat Martin zwar ertappt, doch der hat den Mund gehalten. D. Alles ist rausgekommen. Wie man es dreht und wendet, die Prozentzahlen haben sich umgekehrt und richten sich jetzt gegen mich. Ich schätze die Chancen, mit heiler Haut herauszukommen, auf maximal 20%. Unser Haus ist dunkel und totenstill. Möglichkeit A scheidet also schon mal aus. Ich bin so durch den Wind, dass ich bestimmt eine halbe Stunde brauche, um mich nach oben zu schleichen. Jetzt die dusselige Klammer einsetzen und so tun, als wäre nichts passiert. Ich betaste meine Trainingshose. Nichts. Ich stülpe alle Taschen um. Nichts, nichts, nichts. Oje, auf der Flucht verloren. Das gibt nochmal zusätzlich richtig Ärger. Ich werde einfach sagen, dass der Zahnarzt meint, ich bräuchte keine Klammer mehr. Ständig diese Lügerei. Es ist gekommen wie befürchtet. Martin hat alles gebeichtet, worauf sie ihm den Umgang mit mir strengstens verboten haben. Wie ich Martin kenne, wird er sich dran halten. Er hat ziemlich einen Schiss vor seinem Vater. Gott sei Dank haben Schipanskis nicht bei uns angerufen. Gott sei Dank. Denn ich bin sicher, dass ich Mutter zur Strafe nicht nach Todlüsing lassen würde. Und sonst käme sicher auch noch einiges. Je länger ich darüber nachdenke, desto klarer wird mir, auf was für ein Himmelfahrtskommando wir uns da eingelassen hatten. Nie im Leben wären wir mit unseren lächerlichen Pupswerkzeugen durch die Scheibe gekommen. Die Polypen hätten uns 100 pro erwischt, die sind ja nicht total behindert. Und dann wären wir nach Hannover Sand gekommen. Auf der Elbinsel Hannover Sand befindet sich die härteste Jugendstrafanstalt Hamburgs. Wer dorthin kommt, hat nichts mehr zu lachen. Flucht ist aussichtslos, weil die Insel vom Wasser umgeben ist, wie Alcatraz. Wie soll ich den Tag bloß rumbekommen? Mutter haut mir mal wieder meine miserablen schulischen Leistungen um die Ohren. Ich habe die Beobachtungsstufe mit 3 Fünfen und 2 Sechsen beendet. Die 6 in Mathematik und Physik, wo sonst? Im letzten Halbjahr war bedingungslose Kapitulation angesagt. Herr Dirks hat seinen Triumph ordentlich ausgekostet und mich mit keinem Wort mehr bedacht, das A's. In meinem Zeugnis stand eine Empfehlung für die Hauptschule, aber das hätte eine zu große Schande für unsere Familie bedeutet und so bin ich erstmal auf der Realschule gelandet. Aber auch hier hatte ich große Schwierigkeiten mitzukommen und es stand 2 Jahre nacheinander haarscharf auf der Kippe. Mein Klassenlehrer hat gesagt, ein drittes Mal würde er sich auf der Konferenz nicht mehr für mich einsetzen und ich müsste nach der 9. mit Hauptschule abgehen. Wenigstens habe ich mich in Mathe auf 5 verbessert, schwacher Trost. Ich kriege die ganze Nacht kaum ein Auge zu, aber als sich Schipanskis bis zum Mittag immer noch nicht gemeldet haben und ich kurz nach 2 mit gepackten Koffern an der Bushaltestelle stehe, bin ich erleichtert wie selten im Leben. Die Fahrpläne haben sich zum Jahreswechsel geändert. Die Züge nach Torstedt fahren jetzt immer um kurz vor 9:30. In Todlüsing ist fast alles beim Alten geblieben. Nur Wilfried Junior lebt jetzt auf dem Lehrhof in Verden an der Aller. Und Frau Schlumbohm ist letzten Herbst an Krebs gestorben, im stolzen Alter von 85 Jahren. Ich hätte sie auf 10 Jahre jünger geschätzt. Dafür hat Hummel Junge bekommen, 4 an der Zahl, von denen Holzapfels einen Welpen behalten haben, der jetzt fast schon so groß ist wie Hummel selber. Der Konflikt zwischen Ristoffs und Holzapfels konnte nicht beigelegt werden. Die beiden Bauern sind seit dem Vorfall damals verfeindet bis aufs Blut. Ich verbringe fast die ganze Zeit mit Manfred, denn Jens hat angeblich schon eine feste Freundin und von Kai hört und sieht man nichts. Wahrscheinlich hat er jetzt einen Dachschaden und sitzt den ganzen Tag zu Hause, schätze ich. Oder er musste sogar ins Heim. Oma Emmy ist trotz Wasser im Knie und Salzlager an den Gelenken noch ganz gut beisammen. Ihre mittlerweile 80 Jahre sieht man ihr kaum an, finde ich. Frau Donat pfeift allerdings auf dem letzten Loch, was sie nicht davon abhält, in jeder freien Minute rüberzukommen. Sie sitzt wie immer steif und verlegen da und reibt ohne Unterlass ihre winzigen Händchen aneinander. Schmergel. Und wenn sie doch mal einen Mucks macht, klingt es sirrend, wie ein Insekt. Ich frage mich, was jemand wie Frau Donat überhaupt noch vom Leben hat. Ob es irgendetwas gibt, was ihr Freude bereitet? Vielleicht ist da was, was sich aber für einen jungen Menschen nicht erahnen lässt. Aber was? Essen kann es schon mal nicht sein, denn sie ist noch mal einen ganzen Schlag dünner geworden, obwohl das eigentlich gar nicht mehr geht. Ich bin sicher, dass sie von jedem etwas stärkeren Windstoß umgerissen würde, ohne Scheiß. Daxi wird immer bissiger. Es traut sich mittlerweile keiner mehr aufs Grundstück. Noch nicht mal mehr Manfred oder der Sohn von Oma Emmy. Wenn der alle Jubeljahre mal vorbeikommt, muss Daxi im Schlafzimmer eingesperrt werden, wo er sich die Hundelunge aus dem Hals bellt. Für den Sohn natürlich ein willkommener Anlass, zeitig die Segel zu streichen. Einmal hat Daxi einen Kadaver mit nach Hause geschleppt und als der zufällig anwesende Herr Brettschneider versucht hat, ihm den Braten zu entwinden, hat ihn Daxi sofort attackiert. Selbst Emmy und mich ist er angegangen. Herr Brettschneider hat das tote Tier schließlich mit einer Sense weggezogen, während sich Daxi mit Schaum vor dem Mund in seinen Gummistiefeln verbissen hat. Dieser kleine Hund gleicht mehr und mehr einer Bestie. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis jemand das außer Kontrolle geratene Tier per Genickschuss erledigt. Dieser Sommer muss vom Wetter her leider ziemlich durchwachsen genannt werden. Zum Glück ist es heute mal wieder richtig heiß und so konnten wir in aller Herzenslust in der Turmkuhle baden gehen. Campermanns sind schon ewig nicht mehr aufgekreuzt. Das sieht man auch am Zustand des Grundstücks. Die Fischteiche bestehen praktisch nur noch aus Algen und müssten dringend gereinigt werden, sonst ersticken die Fische am Sauerstoffmangel. Vielleicht haben Campermanns das Anwesen verkauft oder es hat einen schweren Krankheitsfall in der Familie gegeben. Als ich gegen 7 heimkomme, hat sich Frau Donat glücklicherweise schon vom Acker gemacht. In letzter Zeit bleibt sie oft bis in die Abendstunden, weil sie schlicht und ergreifend vergisst, nach Hause zu gehen. Oma Emmy sagt auch nichts, obwohl es ihr total auf die Nerven geht, wenn Frau Donat so lange da ist. Der junge Herr Donat macht auch keine Anstalten, seine Mutter abzuholen oder wenigstens mal anzurufen, um zu fragen, ob alles recht ist. Der Familie wäre es wohl am liebsten, wenn Frau Donat einfach nicht mehr auftauchen würde. Vom Erdboden verschwunden, vom Winde verweht. Vielleicht ahnt Frau Donat das im Geheimen und weil sie ihre Familie nicht belasten möchte, fängt sie schon mal damit an, sich aufzulösen. Bei ihr ist es wirklich vorstellbar, dass das geht. Schwebt weg.